Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit diesem Wochenspruch, der über dieser heute neu beginnenden Woche steht, grüße ich Sie, liebe Gemeinde in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst. Es hat mal jemand gesagt, der zweite Advent sei der sogenannte Kopf-Hoch-Sonntag, weil es heißt, seid auf und erhebt eure Häupter. Wir sollen unseren Kopf, unsere Augen also nicht bestimmen lassen von dem Vorfindlichen, was uns manchmal niederzieht, sondern von dem kommenden Herrn Jesus Christus. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lasst uns nun im Wechsel beten unter der Nummer 750, der Psalm 126. Und wir wollen so machen, dass Sie das Eingerückte übernehmen. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens
und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Dann wird man sagen unter den Heiden,
der Herr hat Großes an uns getan.
Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, die mit Tränen säen. Sie gehen hin und weinen und kommen mit Freuden. Jesus Christus, seht auf, rufst du uns zu, du unser Erlöser. Dein Ruf kommt zu uns wie die wärmende Sonne. Du machst, dass wir aufblicken und nicht mit gebeugtem Rücken weitergehen. Du richtest uns auf. Du machst uns zu Menschen, die Zukunft haben und Hoffnung. Dafür danken wir dir. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währet ewiglich. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Die Schriftlesung für den zweiten Advent, die steht in Matthäus 11. Die Verse 2 bis 6. Und die wird überschrieben mit die Anfrage des Täufers. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Soweit. Wir singen als nächstes das Wochenlied Nummer 4, die Verse 1 bis 5. Nun kommt der Heidenheiland.
Liebe Gemeinde, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So lautet das Motto über der Woche ab dem zweiten Advent. Seht auf! 1839 erfand Johann Hinrich Wichern den Adventskranz. Wichern war Theologe und Sozialpädagoge und hatte 1833 das sogenannte Raue Haus in Hamburg gegründet. Eine Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder, für Waisen, für Arme. Wie jedes Kind auch heute, konnten die Kinder damals kaum erwarten, bis endlich Weihnachten war. Um die Wartezeit zu verkürzen, nahm Wichern ein hölzernes Wagenrad, auf dem er Kerzen aufsteckte. Also so als Wagenrad, wie die meisten von uns aus der Jugend noch kennen. Und das hat er aufgehängt und Kerze draufgestellt. Wichern fing am ersten Advent an und steckte für jeden Tag, auch für den Werktag, eine Kerze auf bis zum Heiligen Abend. Große weiße für die Adventssonntage und kleine rote Kerze für die Werktage. Dieser Ur-Adventskranz, so will ich ihn einmal nennen, der wurde an die Decke des Versammlungsraums im Rauer Haus aufgehängt. Und täglich wurde dann, wie gesagt, vom ersten Advent eine weitere Kerze angezündet. Und so wussten die Kinder, wenn sie die nicht brennenden Kerzen zählten, wie viele Tage es noch bis zum Heiligen Abend waren. Und die Kinder hinten nebenbei auch zählen gelernt, von den Älteren aber. Sät auf, also der Adventskranz hing an der Decke, so runter. Oftmals so, dass Adventskränze aufgehängt werden. Es kommt daher. Und so ist dieser Adventskranz ein Symbol dafür, dass das Licht von oben kommt. Und dass wir unsere Augen nach oben richten sollen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auch dieses Jahr werden im Rauen Haus in Hamburg die Kerzen wieder am Ur-Adventskranz an diesem Wagenrad entzündet. Je nachdem, an welchem Wochentag der Heilige Abend ist, variiert auch die Zahl der Kerzen. Dieses Jahr sind es 23 Kerzen vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend. Jedes Jahr wieder ein bisschen anders, je nachdem, ob der Heilige Abend ein Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter ist. Ein paar Jahre später hat man dann dieses Wagenrad mit Tannengrün geschmückt. Mit den Zweigen der immergrünen Tanne, die auf das ewige Leben hinweist, das nicht verdorrt. Und dieser Adventskranz, kleiner, mit reduzierter Kerzenzahl, so wie der unsere hier in der Kirche und in unseren Häusern mit 4 Kerzen, eben für die Adventssonntage. Der Adventskranz mit reduzierter Kerzenzahl verbreitete sich dann im ganzen Land und darüber hinaus. Seht auf. Seht auf. Die Kerzen weisen auf Gott hin, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und an Weihnachten zu uns gekommen ist, als Licht der Welt. Von Gott, der zu uns kommt, spricht auch der heutige Predigttext aus dem Alten Testament, aus Jesaja 35, Verse 3 bis 10. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es wird ein Wasser aus der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird kein Löwe da sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Liebe Gemeinde, eine Welt ohne Schmerz, ohne Krankheit und ohne Leid, wer wünscht sich das nicht? Vor Jahren wurde ein Film gezeigt, da kommen Raumfahrer aus der Zukunft in unsere Zeit und sie zeigen sich unserer Medizin gegenüber völlig überlegen. Einer nierenkranken Frau geben sie eine Tablette und wenige Filmminuten später jubelt die Patientin: Mir ist eine neue Niere gewachsen. Vor etwa 60 Jahren verkündete Leonid Brezhnev, manchen von uns wird dieser Name vielleicht noch bekannt sein, der ehemalige sowjetische Machthaber, es werde nur noch wenige Jahre dauern, bis zur Ausrottung sämtlicher Krankheiten, bis zum Sieg über den Tod. Kommunistischer Fortschrittsglaube, der das Paradies auf Erden schafft, ohne Gott. Die Wirklichkeit unserer Welt sieht aber anders aus. Gott sei Dank, sind viele Krankheiten besser erkennbar und behandelbar. Wenn es nicht so wäre, viele von uns würden heute nicht mehr leben. Ich auch nicht. Die Seuchen des Mittelalters, die bis ins 19. Jahrhundert gewütet haben, sind annähernd ausgerottet. Gott sei Dank ist das Thema Kindersterblichkeit eine absolute Ausnahme. Ich habe in meiner vorigen Gemeinde in Hornberg vor über 20 Jahren einen ganz alten Mann beerdigt. Und als ich das im Kirchenbuch nachgelesen habe, bin ich erschrocken. Habe es dann nachher auch den Konfirmanden gezeigt. Das waren mal 14 Geschwister. Und nur 4 von den 14 haben das 40. Lebensjahr erreicht. So war das früher. Kindersterblichkeit. Gott sei Dank ist das heute die absolute Ausnahme durch die moderne Medizin. Aber neue Krankheiten sind dazugekommen. Manche verbreiten sich durch verkehrte Lebensführung. Oder was anderes, in Laboratorien der ganzen Welt werden Krankheitserreger gezüchtet, biologische Kampfstoffe entwickelt. Auch friedliche Länder müssen das tun, um Aggressoren abzuschrecken. Von solch grauenhaften Zuständen hat der Prophet Jesaja zum Glück keine Ahnung gehabt. Aber Jesaja, der Prophet, erwartet nicht einfach eine Zukunft ohne Krankheit, wie der Zukunftsfilm am Anfang oder wie der blinde Fortschrittsglaube, sondern es geht um mehr. Es geht hier um das Kommen Gottes. Seht, da ist euer Gott. Und dieses Kommen Gottes bedeutet, Gott tut etwas, um die verrückt gewordene Schöpfung wieder zurechtzurücken. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Er kommt zur Rache. Das irritiert uns zunächst. Aber das Wort Rache steht im Alten Testament gerade nicht für unangemessene Vergeltung, sondern das Wort steht dafür, dass die Bedränger zurückgedrängt werden. Und diejenigen, die unterlegen waren, wieder in ihr Recht eingesetzt werden. Gott lässt uns also in dieser Welt mit ihren vielfältigen Bedrohungen nicht allein. Nicht allein. Er kommt, um seine Schöpfung wieder so zu machen, wie sie am Anfang gewesen ist. Sehr gut. Und das beginnt, so sagt es unser Predigtext, mit dem Gesundwerden der von Geburt aus an Kranken oder der Langzeitkranken. Es heißt hier, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Dazu gehört, laut unserem Predigtext, auch die Verwandlung der Schöpfung in ein für uns Menschen bewohnbares, fruchtbares Land. Das heißt, es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land und wo es zuvor trocken gewesen ist, solchen Teiche stehen. Wo es dürre gewesen ist, sollen Quellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Dazu gehört entscheidend, dass Gott uns heiligt. Also die Trennung zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott aufhebt. Das heißt, es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Sie, also die von Gott Erlösten. Gott heiligt sie, sodass sie auf diesem heiligen Weg, vielleicht ist der Lebensweg gemeint, im Unterschied zu den Unreinen gehen und im Unterschied zu den sogenannten Toren, von denen es, ich glaube, im Psalm 14 und 53 heißt, die Toren, die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Die Narren, die Toren, das sind diejenigen, die die Schöpfungsordnung Gottes ablehnen, die sich nicht einfügen wollen in das, wie es Gott vorgesehen hat. Jesaja sagt weiter, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Es beginnt nicht einfach das Schlaraffenland, sondern dieses neue Zeitalter bedeutet, die Erlösten gehen ihren Lebensweg mit Gott. Sie wandern auf den heiligen Gott zu. Sie loben ihn, sie danken ihm. Und das tun wir heute schon, wo wir uns um sein Wort versammeln. Wir loben ihn und danken ihm. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ist das nun eine Zukunftserwartung? Eigentlich nicht, denn seit Jesus ist das schon geschehen. Matthäus 11 wird uns ja Folgendes berichtet. Wir haben es vorhin gehört in der Schriftlesung. Als der Johannes im Gefängnis von den Werken, also von dem, was man sieht, als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, schickte er seine Jünger hin, ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, also der versprochene Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus sagt nicht einfach ja, sondern verweist den Johannes auf seine Jesu-Taten, auf das, was man sieht. Und sagt, geht hin und sagt dem Johannes wieder, was er hört und seht. Was er hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Damit verweist Jesus also auf das, was man bei ihm sehen kann. Gemeint hat Jesus mehr. Mit dem Kommen, mit seinem Kommen, mit Jesu Kommen, erfüllt sich alles oder beginnt sich alles zu erfüllen, was unser Predigtabschnitt Jesaja 35 erwartet hat. Es beginnt sich zu erfüllen. Aber es waren einzelne Zeichen, die Erfüllung von Jesaja 35 geschah bei Jesus zeichenhaft. Noch nicht in voller Breite und noch nicht endgültig. Das musste auch der Johannes bitter lernen. Er kam nicht aus seinem Gefängnis frei, wie uns bekannt ist. Die endgültige Erfüllung dessen, was hier verheißen ist, geschieht erst beim zweiten Kommen Jesu, am Ende aller Tage. Johannes musste das am eigenen Leib erfahren. Er begriff es. Er sollte nicht an Jesus Anstoß nehmen, wenn Jesus nicht alle Gebrechen der Welt und nicht alle Nöte in dieser Zeit heilt. Der Johannes kam nicht aus dem Gefängnis frei, wie wir wissen. Darum waren dem Johannes aufgrund seines eigenen Erlebens Zweifel an Jesus gekommen. Und deshalb schloss Jesus seine Antwort an Johannes mit diesem korrigierenden Wort: Selig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, wer nicht Ärgernis an mir nimmt, sagt Jesus. Auch wir, liebe Gemeinde, stehen in dieser Aufgabe unseres Lebens, an Jesus kein Ärgernis zu nehmen. Was ja nahe liegt, wenn wir nicht sofort, nicht immer Befreiung aus unseren Nöten erfahren, sondern die Nöte des Lebens tragen müssen. Es mag jemand einwenden, von dem, was Jesus da sagt, das sieht man ja fast gar nichts. Man sieht so wenig. Ein Gemeindeglied sagte zu mir einmal, Herr Pfarrer, man sieht nichts. Man sieht nichts. Nun, dieser Einwand, er stimmt, dass man so wenig sieht. Manchmal gar nichts. Aber halten wir vom Neuen Testament her fest. Jesus hat den Samen gelegt für diese Neuwerdung der Schöpfung und der Neuwerdung von uns Menschen. Wenn hier in unserer Kirche irgendwo ein Samenkorn liegen würde, ein einzelnes Samenkorn, in der Ecke, hinter der Orgel oder hinterm Klavier, dann könnte man dieses Samenkorn auch nicht sehen, wenn man nicht ganz nah dabei stünde. Aber es wäre trotzdem da, auch wenn unsere Augen es nicht sehen. Auch wenn wir dieses Samenkorn nicht in den Händen spüren. Es wäre trotzdem da. Und so ist auch mit dem, was Jesus begonnen hat. Und deshalb sind wir wartende Menschen. Deshalb üben wir auch dieses Warten ein in unserem Kirchenjahr. Nicht im September, wenn die Lebkuchen in den Kaufläden liegen, ist Weihnachten, sondern da kommt eine Zeit des Wartens. Und dann beginnt der Advent und wieder 4 Wochen warten. Wir üben dieses Warten ein und das gilt für unser ganzes Leben. Wir warten noch auf die Vollendung. Und mit dem Schluss des Neuen Testaments, da warten wir auf diese endgültige Vollendung dessen, was Jesus begonnen hat, an einzelnen Menschen, was Jesus gesät hat. Es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wir antworten, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Von der Krippe bis zum Kreuz auf Golgatha trugst du unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Du schenkst uns das Leben, du gibst uns Geborgenheit. Deine Gnade trägt uns durch die Zeit bis zur Vollendung. Und dafür danken wir dir. Amen. Singen wir aus diesem Monatslied Gott wurde arm für uns. 854. Wir singen dieses Lied. Herr, du ewiger Gott, du kennst die Zeiten in unserem Leben, in denen uns die Kraft verlässt. Du aber bleibst bei uns, du hältst uns und du sendest immer wieder neu dein ewiges Licht in unser verzagtes Herz. Du lässt uns immer wieder nach oben blicken, weg von dem, was uns bedrängt. Und du sitzt im Regiment. Dieses Wissen gib uns immer wieder aufs Neue, wenn wir nach unten gezogen werden. Herr, du ewiger Gott, lass uns das Vertrauen in deinen lieben Sohn Jesus Christus durchhalten und darauf vertrauen und fest wissen, dass du alle deine Verheißungen wahrmachst. Gib unserer Hoffnung einen langen Atem und stärke unseren Glauben, der oft angefochten ist. Stärke unseren Glauben. Und lass uns und viele in dieser Adventszeit erfahren, dass dein Licht alle unsere Dunkelheiten erleuchtet. Wir danken dir für deine Treue. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Mir singet, o komm, du Morgenstern, Lied 19, 1 bis 3.
Thank you.
Zu den Abkündigungen, liebe Gemeinde. Nachher sind wir wieder herzlich eingeladen zum Kirchenkaffee. Danke für das Opfer vom letzten Sonntag, 160 Euro für das Gustav-Adolf-Werk. Das Opfer heute ist für Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Herzliche Einladung zur Adventsmusik des Kirchenchores Schopfloch Unteriflingen heute Abend um 18 Uhr in der Unteriflinger Kirche. Es wird eine besondere Adventsmusik sein, da der Chor sein 25-jähriges Jubiläum der Chorfusion feiert. Zu diesem Anlass hat der Chor zusammen mit Projektsängerinnen und Sängern sowie Instrumentalisten ein Best-of-Programm mit Lieblingsstücken aus den vergangenen 25 Jahren einstudiert. Am Dienstag ist um 9.30 Uhr Gesprächskreis für Frauen im Gemeindehaus. Und am Donnerstag trifft sich um 20 Uhr der Kirchengemeinderat zum letzten Mal in diesem Jahr. Freitagmittag um 16 Uhr führt die Kinderkirche ihr Krippenspiel im Haus am Rödelsberg auf. Und Freitagabend ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus die erste Bibelstunde in diesem Winterhalbjahr mit Martin Oettinger. Auch um 19.30 Uhr ist wieder Flash. Zu den genannten Terminen laden wir herzlich ein, ebenso zum Familiengottesdienst am nächsten Sonntag mit Kinderkirch-Krippenspiel. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr und wird von Pfarrer Steinhelber gehalten. Und jetzt singen wir die letzte Strophe vom Lied 1, komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Wir standen dazu auf. Empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.